Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Islamische Theologie studieren an einer deutschen Hochschule. Seit 10 Jahren ist das möglich, an inzwischen 5 Standorten. Damals ein echtes Novum, ein bekenntnisorientiertes Theologiestudium, auch in Abgrenzung zu den Islamwissenschaften. Haben sich die Hoffnungen erfüllt, die ja nicht zuletzt die Politik daran geknüpft hat. Dem geht eine neue Studie nach, die wir Ihnen gleich vorstellen. Und 1 Jahr besteht der synodale Weg nun. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich nun online zusammengesetzt, sozusagen für eine Art Zwischenbilanz. Impuls für diesen Reformdialog war ja der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche oder besser gesagt die Dokumentation des Ausmaßes in der sogenannten MHG-Studie. Und der aktuelle Umgang mit dem Thema, vor allem im Erzbistum Köln, hat das Treffen nicht wenig dominiert. Wir haben zugehört und ordnen in dieser Sendung ein. Und was macht man damit? Die Frage ist jungen Menschen bestens vertraut. Dann nämlich, wenn ihr Studium nicht so ganz klar vorgibt, was für ein Beruf am Ende eigentlich dabei rauskommt. Wenn man also jetzt nicht Medizin, Lehramt oder Ähnliches studiert. Indologinnen, Sinologen, auch Religionswissenschaftlerinnen wissen wahrscheinlich ein Lied davon zu singen. Aber es gilt auch für ganz neue Studiengänge. Seit etwa 10 Jahren kann man an bestimmten deutschen Hochschulen islamische Theologie studieren. Das war damals natürlich mit ganz bestimmten Hoffnungen verbunden, dass der deutsche Staat Religionslehrerinnen und Lehrer, Imame bekommt, die in Deutschland an einer deutschen Hochschule ausgebildet worden sind. Jetzt nach etwa 10 Jahren stellt sich die Frage, hat es auch geklappt? Was ist eigentlich geworden aus den Absolventinnen und Absolventen? Und was ist mit denen, die eben nicht Lehrer werden wollen? Hat der Arbeitsmarkt die islamischen Theologinnen und Theologen aufgenommen? Eine Studie an der Uni Frankfurt will genau das herausfinden und hat bei den Absolventen nachgehakt, zum Beispiel bei Mehmet.
Ich habe angefangen, das Studienfach 2011 zu studieren. Ich wollte im Bereich der integrationspolitischen Arbeit in Zukunft tätig sein. Und Kernanliegen war es von mir, zur aktiven Partizipation und Teilhabe muslimischer Bürger in Deutschland beizutragen.
Mehmet gehörte zum 2. Jahrgang, der das 2010 neu gegründete Fach Islamische Studien an der Goethe-Universität Frankfurt belegte. Einen konkreten Berufsplan hatte der damals 18-Jährige nicht. Hochmotiviert war er trotzdem.
Ja, ich habe 2014, also nach der Regelstudienzeit von 6 Semestern, mein Studium mit sehr gut abgeschlossen.
Doch dann kam die Enttäuschung.
Ich hatte faktisch keine Aussichten, praktisch irgendwo zu arbeiten, weil in den Ausschreibungen war kaum bis gar nicht irgendwie danach gefragt, ob man islamische Studien und ähnliche Studiengänge studiert hat.
Seit der Gründung der islamisch-theologischen Studien werden ganz viele Erwartungen an dieses Fach formuliert.
Beschreibt Naime Chakir Matna, Professorin für islamische Theologie mit dem Schwerpunkt muslimische Lebensgestaltung an der Justus-Liebig-Universität Gießen, das Dilemma des Studienfaches.
Zum Beispiel im Bereich Extremismusprävention oder die Absolventinnen sollen sozusagen in die Gemeinden heranwirken und dort Änderungsprozesse anstoßen. Oder die Absolventinnen sollen die Integration fördern.
Es gibt zum Beispiel den Wunsch nach Normalisierung von muslimischem Leben in Deutschland.
Bestätigt Konstantin Wagner, Professor für Erziehungswissenschaften an der Gutenberg-Universität Mainz.
Es gibt sozusagen den Wunsch nach Anerkennung auch seitens der muslimischen Verbände und der muslimischen Community, die dadurch sozusagen auch universitär repräsentiert ist. Und dann gibt es halt eben die Studierenden, also die jungen Leute, die sich entscheiden dafür, sich in den Studiengang einzuschreiben. Und das hat unterschiedliche Gründe.
Konstantin Wagner ist Co-Autor einer Studie, die sich von 2016 bis 2018 mit der Frage beschäftigt hat, wer eigentlich überhaupt dieses Studienfach belegt. Mit überraschenden Ergebnissen.
Zum Beispiel sind das sehr viele Frauen, also sehr viele weibliche Studierende, die in dem Studiengang sind. Das überrascht manchmal Personen, weil es auch sozusagen politisch oft so wahrgenommen wird, als ob der Studiengang vor allen Dingen Imame ausbilden sollte. Und wenn man die Studierenden mit den Studierenden anderer Studiengänge an deutschen Hochschulen vergleicht, die sehr häufig über einen akademischen Bildungshintergrund verfügen. Das ist bei den Studierenden der islamischen Theologie ein Stück weit anders, weil hier auch sehr viele Leute sich für das Studium entscheiden, die familiär gesehen keinen akademischen Hintergrund haben.
Ob die Absolventen und Absolventinnen, die das Fach mit Schwerpunkt Religionspädagogik studiert haben, eine Anstellung gefunden haben, soll jetzt geklärt werden, hofft Jan-Felix Engelhardt, Geschäftsführer der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft, die neue Studie koordiniert.
Das Problem bei den Lehramtsstudierenden ist eben eine häufig in den Bundesländern vorhandene Unsicherheit darüber, wie es mit dem islamischen Religionsunterricht weitergeht. Der islamische Religionsunterricht ist in einigen Bundesländern etabliert, aber in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Das ist zum einen eine große Perspektive für die Studierenden, zum anderen aber auch eine große Unsicherheit für diejenigen, die dann aufs Lehramt studieren.
Was aber wird aus denjenigen, die einfach nur islamische Studien belegen? Imame, wie ursprünglich von der Politik erhofft, scheinen sie nicht zu werden. Denn diese werden, ähnlich wie bei der katholischen Kirche, nicht an der Hochschule ausgebildet, sondern in einem Seminar, wie es jüngst in Osnabrück entstanden ist. Naime Cekir Matna.
Normalerweise ist ja so ein Imam eigentlich der Vorbeter. In der Türkei sind das schon weitgehend ausgebildete Theologen, die aber eben dezidiert nochmal für die Gemeindearbeit vorbereitet wurden. Das heißt zum Beispiel, die Moscheegemeinden der DİTİB bekommen ja von der Türkei Imame zugeteilt oder eingestellt, die eben auch von der Türkei bezahlt werden. Und wir sind hier noch nicht so weit.
An den begrenzten finanziellen Möglichkeiten der meisten Gemeinden scheitert auch die Einstellung von Sozial- und Jugendarbeitern. Ein Berufswunsch, der von den Absolventinnen und Absolventen oft genannt wird. Doch dafür qualifiziert der Studiengang gar nicht. Mehmet, der diese Erfahrung selbst gemacht hat, fordert deswegen:
Ein Mono-Bachelor im Bereich islamischer Studien sollte es nicht geben. Es sollte verpflichtend sein, das in einem Zweifach-Bachelor in Kombination mit einem anderen Hauptfach zu studieren, damit einfach den Leuten man von Beginn an eine größere Berufsaussicht zur Verfügung stellt.
Wenn man sich einen Professionalisierungsschub in den Gemeinden erhofft durch die Studierenden der islamischen Theologie, dann müssten die im Grunde schon während des Studiums auch mal in Gemeinden reinschnuppern können und schon mal sehen können, was gibt es da eigentlich für Arbeitsfelder, was gibt es da eigentlich für einen Arbeitsbedarf und ist das auch was für mich?
Findet Jan-Felix Engelhardt. Die Ergebnisse der bis 2023 laufenden Studie sollen in eine Handlungsempfehlung für die Hochschulen münden.
Denn die Attraktivität des Studiums, die hängt natürlich nicht nur von den theologischen und religiösen Inhalten ab, mit denen man sich da beschäftigt, sondern die hängt auch ganz stark von der Frage ab, was kann man damit eigentlich später machen.
Mehmet hat Glück gehabt. Er hat nun den erhofften Arbeitsplatz. Allerdings hat er dafür noch einmal ein komplettes Studium hintendran gehängt und seinen Master schließlich im Fach Soziale Arbeit gemacht.
Islamische Studien an inzwischen 5 Hochschulen lässt sich dieses Fach studieren. Eine aktuelle Studie versucht nun herauszufinden, was die Absolventinnen und Absolventen anschließend damit machen. Das war ein Beitrag von Eva-Maria Götz. Keine Synode, aber ein synodaler Weg. Auf dieses Dialogformat hatte sich die Deutsche Bischofskonferenz ja verständigt. Nicht nur, um den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufzuarbeiten, sondern auch, um grundsätzliche Reformen anzustoßen in der katholischen Kirche in Deutschland. Und synodaler Weg, das klingt gut, gibt aber natürlich auch schon einen Hinweis, dass dieser innerdeutsche Reformdialog unter Vorbehalt steht. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sitzt ja bekanntlich nicht in Limburg, sondern in Rom. Und nicht zuletzt in der Deutschen Bischofskonferenz sitzen auch Bischöfe, die diesen Reformprozess, gelinde gesagt, sehr skeptisch betrachten. Unter anderem der Kölner Erzbischof und Kardinal Wölki, der seit Wochen scharf kritisiert wird, weil er ein längst vorliegendes Gutachten zum Thema Missbrauch zurückhält. Vor fast genau einem Jahr ist der synodale Weg gestartet und beim digitalen Zwischentreffen am Donnerstag und Freitag stand auch nicht zuletzt Wölki im Mittelpunkt der Debatten. Meine Kollegin Christiane Florin hat digital zugehört. Frau Florin, Wölki war das bestimmende Thema des ersten Tags. Er hat sich ja auch selbst zu Wort gemeldet. Wie ist die Debatte da verlaufen?
Ja, wir sollten zunächst mal hören, was er gesagt hat. Hier einen Auszug. als einer der ersten, die einen betroffenen Beirat eingerichtet haben und auch eine unabhängige Untersuchung mit Namensnennung in Auftrag gegeben haben, haben wir und habe ich Fehler gemacht. Und ich weiß das und ich weiß auch, dass wir nicht gut kommuniziert haben. Da sind wirklich Fehler passiert, für die ich letztlich auch die Verantwortung trage. Aber das Ziel bleibt, wir wollen Aufklärung, wir wollen Aufarbeitung und wir wollen es vor allen Dingen für die Betroffenen tun, denn die haben ein Recht darauf und für die möchte ich mich auch wirklich einsetzen. Es tut mir wirklich leid, dass Betroffene wieder auch sozusagen dadurch, dass, was wir hier getan haben, auch einem neuen Leid ausgesetzt sind.
Ja, Fehler in der Kommunikation hat er zugegeben in mehreren Interviews, die vor einigen Tagen erschienen sind, hat er gesagt, der Fehler war, die falsche Anwaltskanzlei gewählt zu haben. Also es ist ein Fehlereingeständnis von der Sorte, ich habe den falschen Leuten vertraut. Das heißt natürlich, dass der Hauptfehler anderswo liegt. Es gibt kein Statement und kein Interview von ihm, in dem er nicht versichert, dass er zum Wohl der Betroffenen handelt. Nun haben ehemalige Mitglieder des von ihm gerade erwähnten Betroffenen sich mittlerweile dagegen verwahrt, auf diese Weise instrumentalisiert, genannt, vorgeschoben zu werden. Unter den Synodalinnen und Synodalen fiel die Kritik eher milde aus. Es gab Lob dafür, dass er in diesem Statement ich gesagt hat, dass er gesagt hat, ich übernehme Verantwortung. Es gibt ja grundsätzlich überhaupt einen schonenden Umgang mit den Bischöfen, so als hätten die mit der sexualisierten Gewalt so direkt gar nichts zu tun, als ginge es nur um Gutachten. Und es wird auch manchmal so getan, als sei nur Wölki das Problem. Das stimmt natürlich nicht.
Jetzt waren bei dieser Konferenz auch Missbrauchsbetroffene dabei und zwar zum ersten Mal. Das an sich ist ja schon bemerkenswert. Was hat das geändert?
Ja, atmosphärisch hat das natürlich Entscheidendes verändert. Das erste Mal, das stimmt. Und daran sieht man, dass das Thema auch vielen Laien unangenehm ist. Man spricht natürlich lieber über die Traumkirche, über das Schöne, das man nach den Reformen erwartet, als über das Schreckliche. Sie hören ja auch oft von Laien eine Relativierung nach dem Motto, es passiert so viel Gutes, die Ehrenamtlichen sind so engagiert, die machen so tolle Arbeit, man kann doch nicht nur über Missbrauch reden. Aber auch diese Haltung hat dazu geführt, dass bisher auf dem synodalen Weg nicht mit Betroffenen geredet wurde und dass ihnen auch nicht zugehört wurde. Eine von den dreien Betroffenen, die gesprochen haben, ist Johanna Beck. Und sie hat Bezug genommen auf einen Einwand, der von rechtskatholischer Seite, unter anderem auch von Vertretern des Erzbistums Köln, oft vorgebracht worden ist gegen den synodalen Weg, nämlich diese Kritik von der Sorte, wir brauchen eigentlich gar keine Diskussion über Veränderung der Institution. Die Kirche ist gut, wie sie ist. Wir brauchen mehr Glauben und mehr Evangelisierung. Und dazu sagte Johanna Beck,
gerne wird in diesem Kontext auch kritisiert, dass man sich ja lieber auf die Evangelisierung konzentrieren sollte. Ich bin da völlig ihrer Meinung. Die Evangelisierung darf nicht zu kurz kommen. Ich meine das allerdings anders als der oder die eine oder andere hier in der Runde. Sexualisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen stellt eine unfassbare Pervertierung des Evangeliums dar. Punkt. Alles daran zu setzen, dass diese Pervertierung beendet wird, auch wenn man dafür vielleicht seine theologische Komfortzone verlassen muss, ist Evangelisierung.
Die Aufarbeitung des Missbrauchs, die steht ja am Anfang dieses synodalen Weges, aber es geht ja auch mehr in diesem Prozess. Ein Forum beschäftigt sich da zum Beispiel mit dem Thema Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche. Da geht es auch um mehr Mitbestimmung in diesem Grundsatzpapier. Mitbestimmung von unten, auch der Begriff demokratische Entscheidungsfindung steht da drin. Was ist da konkret erarbeitet worden und wie ist darüber diskutiert worden?
Ja, es gibt vier Themen. Ne? Macht, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche, Leben in gelingenden Beziehungen und priesterliche Lebensform. Ich habe der Diskussion über Macht am Freitag zugehört, denn die Frage, wer entscheidet überhaupt, ist essentiell für alle anderen Themen. Das Forum wird geleitet von der Erfurter Theologin Julia Knob und dem Essener Bischof Franz Josef Overbeck. Man muss wissen, Macht wurde lange wegtheologisiert. Es wurde einfach alles Dienst genannt und damit ja einer kritischen Betrachtung entzogen. Das ist jetzt schon mal anders. Also diesen Satz, Macht gibt es nicht, alles ist Dienst, der fiel in der Gruppe, der ich dazugehört habe, kein einziges Mal mehr. Aber klar wurde auch, Gedanken der Gewaltenteilung, wie wir sie aus demokratisch verfassten Staaten kennen, die sind nicht so einfach in eine solche Institution, in so eine absolute Monarchie, wie sie die katholische Kirche nun mal ist, zu übertragen. Also der Überbau, auch die Überhöhung des Weiheamtes, die Unterscheidung zwischen einem niederen Stand, dem Laienstand, und dem höheren Stand, dem Klerus, das ist eben sehr, sehr, sehr folgenreich. Und einmal kam auch die ganz grundlegende Frage auf, für wen machen wir das überhaupt? Wer soll unsere Texte, es war eine ziemlich niveauvolle Debatte, wer soll unsere Texte überhaupt verstehen? Denn ich schätze jetzt mal 99,99% der Kirchenmitglieder, die haben nicht Theologie studiert. Also Konkretes war da noch nicht zu erkennen. Diese Diskussion steht noch ganz am Anfang.
Also Halbzeit beim synodalen Weg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich digital zusammengesetzt und Christiane Florin hat beim Online-Treffen zugehört und eingeordnet. Danke sehr. Die Stadt Erfurt saß jahrhundertelang auf einem kulturhistorischen Schatz, ohne es so recht zu wissen. Die alte Synagoge der Stadt wurde seit dem 14. Jahrhundert fremd genutzt, unter anderem als Lagerhaus. Und um was es sich wirklich handelte, war irgendwann nicht mehr zu erkennen. Erst seit den frühen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts haben Wissenschaftler nachweisen können, dass in Erfurt die älteste bis zum Dach erhaltene Synagoge Mitteleuropas steht. Inzwischen ist das Gebäude zu einem Museum umfunktioniert worden und diese Synagoge bildet nun den zentralen Kern der Bewerbung der Stadt um den UNESCO-Weltkulturerbetitel, und zwar für das jüdische Erbe der Stadt. Dass die Synagoge so gut erhalten ist, das liegt, und das ist eine bittere Ironie der Geschichte, das liegt daran, dass Mitte des 14. Jahrhunderts in einem Pogrom alle Juden der Stadt vertrieben oder ermordet wurden. Ein schwieriges Erbe. Henry Bernhard war beim Bewerbungsauftakt dabei.
Wie viele Seiten sind es insgesamt, die jetzt begutachtet werden müssen?
Wie so viele Veranstaltungen findet auch die Pressekonferenz zur Bewerbung der Stadt Erfurt um den Titel UNESCO-Weltkulturerbe für das jüdische Erbe online statt. Der Pressesprecher der Stadt fragt die Projektverantwortliche Maria Stürzebecher, wie viele Seiten die UNESCO denn nun durcharbeiten müsse.
Ich liebe solche Zahlen, also Fragen nach Zahlen.
Der Ministerpräsident kann aushelfen.
220 sind es allein im Nominierungsdossier.
Oh, ja, also.
Bodo Ramelow blättert schnell durch das zweite daumendicke Buch.
Der Managementplan endet bei Seite 138.
Okay, dann war ich mit meiner Schätzung gar nicht so schlecht.
Maria Stürzebecher war 2 Jahre direkt mit der Bewerbung beschäftigt, die nun vom ICOMOS, dem Internationalen Rat für Denkmalpflege, begutachtet wird.
Man muss bestimmte Bausteine liefern, die Beschreibung der einzelnen Gebäude, die Kriterien, die an so einen Welterbeantrag gestellt werden, die muss man erfüllen. Man dokumentiert die Forschungen, die gelaufen sind und so weiter. Man muss die Authentizität und Integrität nachweisen. Und dann muss man einen sogenannten Managementplan schreiben, der im Grunde ja, so etwas wie die Gebrauchsanweisung. Da legt man fest, zum Beispiel bei der alten Synagoge, wie das Zugangsregime ist, wie das als Museum betrieben wird, Brandschutz, Katastrophenschutz, Parkplätze und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Vorhaben.
Die alte Synagoge steht im Mittelpunkt der Erfurter Bewerbung um die Aufnahme in die Weltkulturerbeliste. Ihre Entdeckung in den frühen 90er Jahren an diesem Ort war keine totale Überraschung, aber doch eine Sensation.
Und das ist eigentlich so der große Wiederentdeckungswert gewesen, dass man eben mit dem Abriss der Gebäude rundherum und auch mit dem Beginn der Sanierung festgestellt hat, dass wirklich vom Fundament bis zur Dachkante das Mauerwerk eben aus dem Mittelalter stammt. Und dass wir eigentlich ein bestehendes Gebäude haben und nicht nur einfach vielleicht eine Wand Also mittelalterliche Synagogen sind zum allergrößten Teil, wenn überhaupt noch was erhalten ist, sind es Ausgrabungen, sind noch Fundamente da. Manchmal, wie in Speyer, einzelne Wände, die noch stehen, aber dass sozusagen das Gebäude noch steht, das ist ganz außergewöhnlich.
Erst als Lagerhaus, später als Gaststätte mit Tanzsaal und Kegelbahn überdauerte die alte Synagoge die Jahrhunderte. Ihre Bestimmung war nach der Vertreibung der Juden aus Erfurt im 15. Jahrhundert in Vergessenheit geraten. Heute ist sie Museum und beherbergt unter anderem eine einzigartige Sammlung von Handschriften der Gemeinde und einen 30 Kilo schweren Silber- und Goldschatz. Unter anderem mit einem prächtigen Hochzeitsring, versteckt vermutlich während des Pogroms 1349, als Christen alle Erfurter Juden ermordeten. Aus dem gleichen Grund sind auch etwa 100 jüdische Grabsteine bestens erhalten, weil sie als Baumaterial verwendet wurden und so nicht der Witterung ausgesetzt waren.
Also im Grunde hätte es das Pogrom nicht gegeben, wäre der Schatz nicht verborgen worden, wären die Handschriften nicht in christlichen Besitz gekommen, die wären quasi irgendwann in Anführungsstrichen beerdigt worden, die wären genutzt worden bis zum Zerstören. Und im Grunde ist auch damit ja die Synagoge umgenutzt worden schon. Also gerade der Pogrom war einer der Knackpunkte, weshalb wir heute noch so viel haben und weshalb wir heute damit den Welterbetitel anstreben können. Es ist sehr, sehr paradox und manchmal auch schwierig, damit umzugehen. Aber eben dann unsere spezielle Verantwortung.
Neben der ältesten Synagoge aus dem Mittelalter in Europa zählen die Mikwe, ein jüdisches Ritualbad und ein jüdisches Bürgerhaus zu den Kernpunkten der Erfurter Bewerbung. All diese Orte, auch der Schatz, waren verborgen, verbaut, versteckt, verschüttet, vergessen und sind erst in den vergangenen 3 Jahrzehnten wiederentdeckt worden. Nach der Mikwe aber habe man in historischen Kellern gezielt gesucht, erinnert sich Maria Stürzebecher.
Und irgendwann stand da das Wasser drin und es war eigentlich klar, dass da die Mikwe jetzt gefunden worden ist. Das war 2007, zu einer Zeit, wo sozusagen die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte schon begonnen hatte, wir schon am Museumskonzept für die alte Synagoge gearbeitet haben. Alle ganz glücklich waren, dass die Mikwe eben jetzt als zum Ensemble dazugefunden worden ist. Und im Grunde war das dann auch der Startpunkt für die Idee, damit den Welterbeantrag zu stellen. Weil die Synagoge alleine wäre wahrscheinlich nicht so zugkräftig gewesen, aber mit der Entdeckung der Mikwe ging es dann los, dass in der Bürgerschaft und auch unter den Politikern darüber nachgedacht wurde, das wäre doch jetzt vielleicht etwas, womit wir eine Chance hätten.
Mit einer Entscheidung der UNESCO rechnet die Stadt Erfurt im nächsten Jahr. Dann werden vermutlich auch die sogenannten Schumstädte Speyer, Worms und Mainz erfahren, ob ihre Bewerbung um den Welterbetitel, ebenfalls mit dem jüdischen Erbe, erfolgreich sein wird. In Erfurt hatte man lange für einen gemeinsamen Antrag gekämpft, was Rheinland-Pfalz aber abgelehnt hat. Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigt sich nun hocherfreut über die Erfurter Bewerbung.
Wir wollen nicht nur jüdisches Leben immer über die Shoah, über die Vernichtung, also über die Katastrophe, die Welt- und Menschheitskatastrophe definieren, sondern wir wollen sie in der gesamten Breite präsentieren. Und deswegen ordnet sich dort genau jetzt 900 Jahre jüdisches Leben und die Antragstellung der Stadt Erfurt ein.
Auch für die jüdische Landesgemeinde ist die Bewerbung gleichzeitig ein Blick zurück und nach vorn, wie ihr Vorsitzender Reinhard Schramm bekennt.
Für mich ist wichtig, dass damit jüdisches Leben, sagen wir, komplexer wird. Für die Thüringer merken sie, wir gehören zu ihnen und wir merken, wir waren schon immer da, weil manche Juden haben natürlich auch Wissenslücken, ja, vor allem die in Vladivostok oder Petersburg oder sonst woher kommt, für die ist es natürlich auch gut, jetzt das Wissen über deutsches Judentum zu erfahren. Ja. Doch das Gefühl, sie sind hier nicht in ein jüdisches Niemandsland gekommen, sondern in ein Land mit langer jüdischer Tradition. Also das ist für das Selbstbewusstsein unserer Mitglieder auch gut.
Neben dem Mittelalterlichen gäbe es auch noch das neuzeitliche jüdische Erbe in Erfurt. Eine Synagoge aus dem 19. Jahrhundert, heute eine Begegnungsstätte und der einzige Neubau einer Synagoge in der DDR aus dem Jahr 1952, an der Stelle der 1938 von den Nazis zerstörten großen Synagoge.
Sodass jetzt auch eine Lücke geschlossen wird, in dem jüdische Kultur, die ja Teil der deutschen Kultur ist und jüdische Geschichte, die Teil der deutschen Geschichte ist, dass die wieder wahrgenommen wird. Die Lücke wird geschlossen, zumindest teilweise. Also ich finde das sehr schön, auch für die Thüringer. Es bereichert auch das Wissen unserer Landsleute hier in Thüringen.
Das jüdische Erbe der Stadt Erfurt soll auf die Weltkulturerbeliste. Henry Bernhard war beim Bewerbungsauftakt in Erfurt dabei. Und das war Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier folgen jetzt wie immer die Nachrichten und dann wie immer montags die Sendung Kontrovers. Das Thema dort: Knast für Nawalny, Knüppel gegen Demonstranten. Ist Putins Russland eine Gefahr. Sie können sich beteiligen an der Sendung unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.